Ich habe vor, heute ein bisschen zu malen im Gottesdienst, euch ein paar Stichworte zu geben. Deswegen stellen wir mal dieses Gerät hier. Ich dachte, ich starte mit einem Witz. Das ist ein alter Witz. Einige von euch werden ihn kennen, aber er passt heute ein bisschen zum Thema. Die Mutter kommt ins Zimmer ihres Jungen. Sie weckt ihn und sagt, Junge, du musst aufstehen. Es ist Zeit zum Frühstücken. Der Junge bleibt einfach liegen, nichts passiert. Junge, es wird langsam knapp, das Frühstück ist fertig, bitte steh auf. Nein, Mama, nur noch ein ganz kleines bisschen, sagt der Junge. 10 Minuten später kommt die Mutter wieder rein und sagt, Junge, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann wird es wirklich knapp mit dem Gottesdienst, bitte beeil dich. Nein, ich möchte nicht in den Gottesdienst, ich will schlafen. Doch, du musst aber in den Gottesdienst. Nein, ich will nicht, ich will schlafen. Junge, steh jetzt endlich auf. Du bist 58 Jahre alt und der Pastor der Gemeinde, du musst jetzt in den Gottesdienst. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, hat dieser junge Mann oder der alte Mann seine Berufung verfehlt? Das ist heute nämlich mein Thema. Ich möchte über Berufung sprechen, über das, was Gott in dein Leben, in mein Leben hineingestellt hat. Und ja, man sollte ja davon ausgehen, dass wenn jemand diesen Beruf als Pastor gewählt hat, schon auch gerne mal sonntags morgens hier im Start ist. Also mir macht das vor allem wirklich Spaß. Ich bin für meinen Teil sehr gerne hier. Und gerade so kurz vor dieser Sabbatzeit, dass ich jetzt 3 Monate mit Debbie nicht hier sein werde, kann ich mir das noch gar nicht vorstellen, wie sich das so ohne die gewohnte Gemeindefamilie, ohne die Personen, die mir ja persönlich sehr am Herzen liegen, wie das so sein soll. Und gleichzeitig geht es in dieser Zeit für mich persönlich so immer wieder auch um meine persönliche Berufung. Und ich dachte, der heutige Gottesdienst, ohne ihn zu missbrauchen für meine eigenen Gedanken, ist vielleicht für uns alle eine gute Gelegenheit, einmal über dieses Thema Berufung nachzudenken. Was hat Gott mit dir und deinem Leben, mit mir und meinem Leben eigentlich vor? Und gemeinsam mit euch erwarte ich, dass es so kostbare Impulse aus verschiedenen Vorbildern aus der Bibel für uns geben wird. Und ich will so ich rase durch ein paar Geschichten heute durch. Und wenn ich so über diese zentralen Fragen des Lebens nachbringe, und eigentlich ist diese Predigt heute oder der Gottesdienst nur wie so eine Sprungschanze, die tatsächlich erwartet, dass ihr das selber bewegt hinterher. Und ganz banal ist vielleicht diese zentrale Frage des Lebens, wofür stehst du morgens auf? Was bewegt dich? Und diese Frage nach dem Warum eigentlich spricht ganz tief in unser Leben hinein. Und ich glaube, dass diese Frage super zentral ist, dass wenn wir sie nicht beantworten, warum lebe ich mein Leben, worum geht's eigentlich, dann verfehlen wir unter Umständen ein Versprechen, was Jesus macht, was grandios ist. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Jesus verspricht also ein Leben, was erfüllt ist, was lebenswert ist, was ja einfach auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß machen soll. Und wenn wir das hier genau lesen, sagt Jesus leider nicht, dass wir ein einfaches Leben haben werden. Aber er sagt, es gibt ein Leben, für das es sich 100% lohnt zu leben. Und ich vermute zumindest, dass in unserer Gesellschaft oder in den Umfeldern, in denen wir uns so aufhalten, genau das Hauptziel des Lebens ist. Ein Leben zu leben, für das es sich lohnt zu leben. Lebenswert, erfüllend. Und diese Frage kann ziemlich dann zermürbend sein oder vielleicht ernüchternd, wenn dir die Frage gestellt wird, lohnt sich dein Leben zu leben? Oder lebst du einfach nur so? Kommst du vielleicht gerade einfach nur so durch? Und ich glaube, dass diese Frage, ob wir ein lebenswertes Leben leben oder nicht, weder von den Schwierigkeiten unseres Lebens abhängt oder vom Glück, was wir meinen zu erleben, sondern damit zu tun hat, ob wir unsere Berufung leben oder eben das Leben, für das wir geschaffen sind. Und dafür, bevor ich jetzt über Berufung rede, muss ich tatsächlich jetzt Dinge voraussetzen. Die hätten alle Platz für eine ganze Predigt oder Predigtreihen wahrscheinlich. Haben wir auch schon alles gehalten. Also insofern sollte es euch nicht zu überraschen. Das Erste, bevor wir über Berufung reden, was ihr wissen müsst oder was ich voraussetze, wir sind geschaffen. Es gibt einen Schöpfer, der uns geschaffen hat. Also, ich bin geschaffen. Das hört sich vielleicht für dich als Christ völlig banal an, aber wenn wir das nicht voraussetzen, dass es jemand gibt, der uns geschaffen hat, dann bekommen wir Schwierigkeiten mit dem zweiten Punkt unseres Lebens, der viele von uns bestimmt einmal beschäftigt hat, gerade wenn wir in diesen Phasen drin sind, zu sagen, wer bin ich überhaupt? Der zweite Punkt, ich bin gewollt. Ich weiß, dass das unter Umständen vielleicht ein ziemlich schmerzhafter Punkt deines Lebens sein kann, wenn du weißt, bin ich überhaupt gewollt? Sind die Menschen, meine Kindheit, meine Eltern, haben sie mir vermittelt, dass ich gewollt bin? Aber unabhängig davon ist, wenn du geschaffen bist, wenn es einen Schöpfer in deinem Leben gibt, dann darfst du davon ausgehen, dass er dich will. Und wenn er dich will, dann kommen wir zu dem dritten Punkt, den ich heute voraussetze und über den ich rede. Es gibt einen Plan für dich. Sogar einen guten Plan. Wenn ich heute also über Berufung spreche, dann spreche ich das nicht in einen luftleeren Raum, sondern ich gehe davon aus, dass es einen Schöpfer im Himmel gibt, der dich will, dem du richtig, richtig wichtig bist und der sagt, weil ich dich geschaffen habe, habe ich dich gewollt und weil ich dich will, tue ich das nicht einfach, lebst du nicht einfach nur ein Leben so, wie du lebst, sondern es gibt einen besonderen Plan für dich. Es gibt einen Plan für dein Leben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es mir damals vor knapp 20 Jahren in meiner Berufswahl ging. In dieser Zeit zwischen abgeschlossener Schule und meinem Studium habe ich mir immer wieder diese Frage gestellt, was ist denn jetzt hier Gottes Plan für mein Leben? Was will er denn von mir? Was will er, dass ich mit meinem Leben anstelle? Und ich muss euch sagen, dass diese Frage, ja, herauszufinden, was ist denn eigentlich der Plan, hat mich oft verrückt gemacht. Ich habe so immer nach ganz konkreten Berufsvorstellungen Ausschau gehalten, geforscht und mir wurde einfach nicht klar, was dran ist. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, weißt du was, mein Vater macht was im Business, mein großer Bruder macht was im Business. Ich glaube, das scheint irgendwie so in der Familie zu liegen. Ich mache einfach das, was sie machen. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich die Bibel aufschlage und darin einen Zettel finde, wo draufsteht, was soll Clemens Pust mit seinem Leben anfangen. Aber so war das leider nicht. Eigentlich war es ziemlich profan, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt hier die letzten 15 Jahre in der CGM mache. In meinem Rätseln und Nachdenken, ich habe verschiedene Berufe ausprobiert durch Praktikas, bin verreist, war viel im Ausland in den 3 Jahren zwischen abgeschlossenem Abitur und meinem Studium, habe ich mich mit meinem Vater unterhalten. Und vor ziemlich genau 20 Jahren, kurz vor Start meines Studiums, hat er mir eine Frage gestellt. Er hat mir die Frage für meine Berufung gestellt, hat gesagt, schreibt euch sie mal auf, war für mich super entscheidend, wenn Geld keine Rolle spielt, was würdest du tun? Damit hat es für mich, das hat für mich einen krassen Klick ausgelöst. Ich kam gerade von einem Auslandspraktikum mit Campus für Christus, einer christlichen Studentenarbeit, und ich hatte mit Anfang 20 gerade eine ganz tiefe und persönliche Erfahrung mit Jesus gemacht. Und zwar war es so, dass ich an einem Lagerfeuer saß und mir plötzlich bewusst wurde, obwohl ich schon viele Jahre Christ war, ich bin in die Gemeinde gekommen, habe Einsätze mit Missionsgeschichten gemacht, Gott wirklich in meinem persönlichen Leben erlebt. Aber in dieser Zeit dort in Amerika habe ich eine Erfahrung gemacht, wie ich spürbar erlebt habe, wie mir Schuld und Scham vergeben wurde und von meinem Leben genommen wurde. Es war wie ein Moment, an dem ein tiefer Ballast, ein Stein auf meinem Herzen endlich genommen wurde. Und ich wusste die Antwort auf diese Frage. Wenn Geld keine Rolle spielt, was würde ich tun? Und ich habe gesagt, dann würde ich am liebsten Kindern und Jugendlichen von der Hoffnung für das Leben, von dem Leben erzählen, die ich gerade mit Jesus gefunden habe. Plötzlich Freiheit zu haben, zu sagen, oh, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, was ich verstecken kann, wo ich Probleme habe. Und mir war bewusst, die Antwort auf diese Frage war kein echter Berufswunsch. Es war aber Berufung. Und ich habe das meinem Vater erzählt und er schickte mich daraufhin zu unserem Pastor, damals in Berlin, der mir dann vorschlug, Theologie zu studieren und Pastor zu werden. Also es war gar nicht so spektakulär, meine Berufungsgeschichte, sondern ich bin einfach diesem Rat, dieser Linie meines Pastors gefolgt und habe Theologie studiert und bin dann hinterher Pastor geworden. Aber was mir immer wieder bewusst ist, ist, dass meine Berufung nicht in erster Linie Pastor ist, sondern ein Nachfolger zu sein. Jemand, der von Jesus weitererzählt. Und viele Jahre später hörte ich von einem anderen Pastor auf die Frage, was will Gott denn eigentlich von meinem Leben? Was will Gott denn mit deinem Leben tun? Folgende Antwort. Er sagt, wenn die Menschen mich nach ihrem Auftrag von Gott für ihr Leben fragen, dann lese ich ihnen aus Matthäus 28, die Verse 19 bis 20 vor. Dort steht, drum geht hin, lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und ich liebe das. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir sagen, oh, Gottes Auftrag für mich muss super individuell sein. Er muss mir ziemlich genau das sagen, was ich jeden Tag meines Lebens tun soll. Aber er sagt, als erstes möchte ich, dass du die Person bist, die ich geschaffen habe. Mein Kind, mein Nachfolger, mein Ebenbild. Und genau zu dem, was du dann bist, sollst du andere Leute einladen. Und diese Hoffnung ist ganz für dich. Aber es gibt so viel mehr Hoffnung als nur für uns. Und deswegen sollen wir das weitersagen. Mit anderen Worten, wir alle hier in diesem Raum und weit über uns hinaus haben die gleiche Berufung. Wir sollen Menschen erreichen, wir sollen sie taufen. Oder mit anderen Worten, wir sollen sie retten, wir sollen ihnen Jesus vorstellen und wir sollen mit ihnen in einer Gemeinschaft leben, in der Leute an deinem und meinem Leben sehen können, wie man als Nachfolger lebt. Und das ist eigentlich nicht wirklich kompliziert. Das ist ganz simpel. Und dann fragt man sich vielleicht, aber Jesus, wie soll ich denn davon leben? Wie soll ich davon leben? Wie soll ich meine Familie erlernen? Es können doch nicht alle Pastoren sein. Und richtig, du brauchst keinen Pastor zu sein, du brauchst keine Pastorin zu sein, um diesen Auftrag von Jesus zu leben. Weißt du, was das für eine Freiheit ist? Dass Jesus dir zutraut, diese Berufung da zu leben, wo du bist? Gott liebt dich doch in deinen Begabungen. Ein Glück sind wir nicht alles Pastoren. Du darfst diese Berufung leben, die Jesus dir gibt, ohne Pastor zu sein. Diese Berufung, die Jesus ausspricht, diesen Auftrag, ist komplett unabhängig von deiner beruflichen Situation. Aber diese Berufung hat eine Verheißung für Versorgung, wo wir wieder bei diesem Punkt sind. In Matthäus 6, Vers 33 spricht Jesus, er sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Das heißt, wenn du Versorgung erleben willst, wenn du ein Leben leben willst, wo du sagst, ja, ich verlasse mich darauf, dass Gott mir alles gibt, was ich für mein Leben und meine Familie vielleicht brauche, dann lass dich auf diese Berufung, die alle Christen haben, ein. Das Blöde ist nur, eigentlich verlangt uns das krass was ab. Das, was Kinder ganz natürlich machen, selbst wenn sie erwachsen sind. Also ich mache das ganz natürlich. Ja. Wenn ich zu meinen Eltern in die Wohnung gehe, dann ist der erste Gang meistens in die Küche. Ich öffne kurz den Kühlschrank und gucke, was drin ist. Das ist bei uns, ist bei mir einfach so, ich weiß nicht. Aber das mache ich ganz natürlich, darüber denke ich nicht nach. Das mache ich die letzten 35 Jahre. Aber Kinder, oder ich sag mal so, ich gehe davon aus, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo essen gehe, dass sie mich einladen, dass sie mich versorgen. Warum fällt uns das bei Gott so schwer? Warum fällt uns das so schwer, einfach davon auszugehen, dass er uns versorgt? Er ist doch der, dem alles gehört. Und er macht das Versprechen. Er sagt, wenn du von dem oder in dem lebst, wofür du geschaffen bist, nämlich nach seinem Reich dich auszustrecken, nach seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Wenn du dein Leben auf ihn gerichtet lebst, dann wird er euch alles andere geben, was ihr braucht. Du wirst versorgt werden. Und jetzt will ich mit euch in so einem super Schnelldurchgang mal einige biblische Personen anschauen. Und mir ist bewusst, dass diese, wenn ich jetzt so über biblische Personen rede, dann geht das so ratzfatz und das setzt wirklich Bibelkenntnis voraus. Ich tue mein Bestes, euch so ein bisschen mitzunehmen, wenn ihr nicht so firm seid. Und ich hoffe, ich hänge euch nicht ab, das täte mir richtig leid. Aber ein kleiner Tipp für alle, die sagen, oh, ich fühle mich eigentlich manchmal gar nicht so richtig in der Bibel zu Hause, ich kenne die Geschichten alle nicht, habe vielleicht keinen christlichen Background, wo meine Eltern mir das über Jahre hinweg gesagt haben, wir verschenken diese Bibel regelmäßig bei den Kindersegnungen. Das hat einen wichtigen Grund. Wir wollen nämlich, dass die Kinder die Bibelgeschichten kennenlernen. Aber diese Bibel ist so gut, dass man die auch als Erwachsener lesen kann und tatsächlich einen Überblick über die biblischen Geschichten bekommt. Das heißt, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was alles in der Bibel drinsteht, diese Bibel lohnt sich tatsächlich zwischen den Jahren einmal zu bestellen, zu kaufen und in 2 Stunden durchzusetzen. Und du wirst, ich sag mal, 90% von den biblischen Geschichten, die ich heute kurz erzähle, bekommst du gut mit. Also, es hat einen Sinn, dass das meine Lieblingsempfehlung ist, nicht nur für Kinder, sondern auch für euch. Fangen wir einmal mit einem ganz normalen Lebensstil an. So wie Leute in dieser Welt leben, die jetzt mit Gott und Religion vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Was wünschen sich Menschen, damit ihr Leben Sinn macht oder damit sie sorgenfrei leben können, damit sie Einfluss haben? Was wünschen sie sich? Wie versuchen Menschen, ein Leben in Fülle zu nehmen? Da ist zum Beispiel, dass sie sagen, wenn ich nur genug Geld habe, ja? Wenn ich genug Geld habe, dann ist mein Leben eigentlich ein Selbstläufer. Ja? Ich habe keine Sorgen mehr, ich kann mir kaufen, was ich will. Ich kann vielleicht sogar ein bisschen spenden für Leute, denen es nicht so gut geht. Aber die Leute sagen, ich bekomme durch Geld Sicherheit, Freude, sorgenfreies Leben. Aber das Streben nach Geld hat schon Menschen in der Bibel ziemlich nach unten geführt. Ich erzähle euch eine ganz kurze Geschichte von einem Mann, der den Namen Gehasi hat. Gehasi hat eigentlich richtig gute Startvoraussetzungen. Er ist nämlich der Schüler eines der einflussreichsten, bekanntesten, gottesfürchtigen Männer des damaligen Volkes in Israel. Und zwar der Schüler von Elisa. Elisa ist bekannt über die Grenzen seines Landes hinweg, dass er nicht nur Gottes Stimme hören kann, sondern dass durch ihn besondere Wunder passieren. Er kann Krankheiten heilen, er kann Essen vermehren, sogar Menschen, die schon gestorben sind, werden durch Elisa wieder vom Tode auferweckt. Und dieser junge Mann Gehasi hat also, ich würde sagen, er hat fast alles, was man sich vorstellen kann. Er lernt nämlich von diesem Mann Elisa. Und er ist nicht nur einfach irgendein Schüler, ein Diener, ein Sklave, sondern er ist eigentlich der designierte Nachfolger von Elisa. Was passiert jetzt? Es kommt wir lesen von dieser Geschichte, dass ein Mann aus Syrien, der ein großer Kriegsherr ist, hoher Angestellter des Königs in Syrien, auf einem Streifzug ein jüdisches Mädchen gekidnappt hat, das jetzt in seinem Haus arbeitet. Und dieser Mann erkrankt an einer tödlichen Krankheit. Und das Mädchen, anstelle ihn zu hassen, sagt zu ihm, mein lieber Naemann, in meinem Land gibt es einen Mann, nämlich Elisa, der kann dich heilen. Der kann dich von dieser tödlichen Krankheit befreien, sodass du wieder ein lebenswertes Leben führen kannst. Schon mal bemerkenswert, dass dieses Mädchen nicht tatsächlich in ihrem Schmerz des des Gefangenseins einfach verharrt, sondern ihrem Peiniger Leben verspricht. Und für Naaman ist die einzige Hoffnung, er nimmt ein Empfehlungsschreiben des Königs, viele Geschenke mit und landet schlussendlich vor dem Haus von Elisa, dem Chef von Gehasi. Aber Elisa kommt nicht raus, sondern schickt nur seinen Diener und sagt, lieber Naaman, du musst einfach nur im Fluss Jordan dich untertauchen und dann wirst du geheilt. Naaman ist erst total sauer, sagt, ich bin ein wichtiger Mann, wieso kommt nicht der andere wichtige Mann zu mir und heilt mich? Aber er lässt sich überreden, trotzdem sich unterzutauchen und wird tatsächlich geheilt. Dieser syrische Hauptmann Naaman ist voller Freude und er sagt, ich bin geheilt. Ich möchte was dafür zurückgeben. Und er kommt zu Elisas Haus und trifft wieder auf Gehasi. Und Gehasi, der bis jetzt so wunderbar nach dem Willen Gottes gestrebt hat, weiß, sein Chef Elisa wird keine Geschenke, kein Geld, keine Reichtümer annehmen, weil er weiß, es kommt doch von Gott. Aber Gehasi denkt sich, wenn ich das Geld nehme, dann schadet es doch diesem reichen Mann nicht. Und was passiert? Er nimmt die Geschenke dieses Mannes an. Er hat eigentlich ein sehr steiles Leben, was nach oben geht. Und was passiert? Er stürzt ab, weil die Liebe zum Geld für ihn wichtiger war und Gott ihn genau dafür, dass er untreu war, dass er sich nach Geld ausgestreckt hat und nicht nach dem Willen Gottes. Er stürzt ab, bekommt diese Krankheit und seine ganze Perspektive ist verloren. Das heißt, die Bibel gibt uns ein Beispiel, dass ein Streben nach Geld nicht das ist, was uns ihm näher bringt, was ein lebenswertes Leben bringt, sondern unter Umständen dazu führen kann, dass wir komplett abstürzen. Andere Beispiele im Neuen Testament sind der Mann, den wir reichen Jüngling nennen oder Judas, ein Freund von Jesus, tolle Perspektive und verkauft Jesus oder verrät Jesus für 30 Silberlinge. Menschen damals und heute sagen, Mensch, mein Leben wird lebenswert, wenn ich nur Macht habe, richtig was zu sagen. Wenn ich was zu sagen habe, dann wird alles gut sein. Wenn ich entscheiden darf, wird alles gut. Und genau das dachte auch der erste König des Volkes Israel. Sein Name ist Saul. Saul war ein Mann berufen von Gott. Von Gott ausgesucht. Er hat gesagt, der bringt mein Volk richtig nach oben. Der wird den Leuten tatsächlich wird ihnen helfen, mich besser kennenzulernen. Aber in einer Situation, kurz vor einer entscheidenden Schlacht seiner Armee, fiel ihm das Vertrauen auf Gott plötzlich super schwer. Er wartete nicht auf den Propheten, auf Samuel. Und er nahm sein Schicksal selber in der Hand. Er sagt, ich kann selber entscheiden. Und er wollte entscheiden, selbst ohne auf den Propheten und auf Gottes Weisung zu warten. Mit dem Ergebnis, er verwirkte seine Stellung. Er blieb nicht König. Er stürzte ab und Gott berief einen anderen König, der das Volk dann in die direkte Abhängigkeit zu Gott führte. Und letztlich, wonach sehen sich Menschen noch? Wo sagen sie, oh Mensch, wenn ich das habe, ist mein Leben lebenswert. Das sind Beziehungen, Sexualität. Wenn ich das habe, dann geht es mir richtig gut, dann habe ich keine Probleme. Dann habe ich ein wirklich lebenswertes Leben. Und auch hier gilt, wir finden ein biblisches Beispiel von einem Mann, der Simson heißt. Simson hatte auch eine krasse Perspektive. Er sollte ein ganzes Volk, das Volk Israel, in Gottes Gegenwart führen, sie befreien. Er bekam Gaben und Fähigkeiten, dieses ganze Volk zu leiten und wieder zu Gott zu führen. Aber sein Fokus ging weg von Gott hin zu einer Frau, die ihn schlussendlich betrog und ihm alles nahm, was er hatte. Für diese Beziehung verriet er seine göttliche Stärke mit dem Ergebnis, dass sein Leben seine Berufung verfehlte. Und vielleicht hören sich diese drei Geschichten, die ja nur Beispiele sind, an wie Schreckgeschichten. Aber sie stehen nicht umsonst in der Bibel. Sie haben das Ziel, uns zu warnen, dass wir uns nicht auf falsche Lebensziele einlassen, sondern dass wir unsere Berufung in den Fokus nehmen. Was will Gott von dir? Was hat er für dich vor? Und die Frage ist, wie erlebst du also Berufung in deinem Leben? Ganz gleich, wie alt du bist. Ich habe vorhin damit gestartet, dass wir als Christen alle die gleiche Berufung teilen. Als Christen gilt für uns diese Verse, die wir Missionsbefehl nennen, der Auftrag aus Matthäus 28. Die Frage ist also, wie kannst du genau das leben? Wie wirst du zu einem Botschafter von Jesus? Und ich möchte euch jetzt drei Beispiele aus der Bibel nennen, die uns vielleicht helfen können, genau das besser in den Fokus zu nehmen. Die erste Person, wie kann ich meine Berufung leben? Auf Gott fokussiert zu sein, andere Menschen dazu mitzunehmen. Die erste Person heißt Josef. Josef ist ein Mann, ein Bruder von 11 Brüdern. Also er ist einer der beiden, also der vorletzte, jüngste. Und was ihn besonders auszeichnet, er ist ein Lieblingssohn. Sein Vater mag ihn mehr als alle anderen. Ja, und das führt dazu, dass er von seinen Brüdern beneidet wird und sogar verraten wird, verkauft wird. Aber als ein sehr junger Mann, als fast noch ein Kind, ein Teenager vielleicht, träumt er einen Traum. Und in diesem Traum sieht er in zwei verschiedenen Szenen, dass er über seine Familie, über ein ganzes Land herrschen wird. Und er ist so dumm, tatsächlich, sage ich es einfach mal so, unerfahren, naiv, das am Mittagstisch zu erzählen. Zu sagen, ey Jungs, ihr alle, die ihr ständig auf mich draufhaut und selbst du, Papa, eines Tages werdet ihr euch von mir alle verneigen. Aber später wird er tatsächlich zu einem der mächtigsten Männer eines Landes eingesetzt. Wir kommen gleich dazu, was ihn ausmacht, wie er Berufung lebt. Die zweite Person ist David, ein großer König. Auch er ist der jüngste Sohn in seiner Familie, der vom Vater eigentlich vergessen wird. Zu sagen, ach ja, da gibt es noch so einen, aber der ist doch als Hirte eingesetzt, da wo er nicht viel falsch machen kann. Und David wird zu einem mutigen Krieger. Er wird zu einem König. Und letztlich ist da die Geschichte von einem Daniel. Daniel kommt als kriegsgefangener Teenager in ein fremdes Land. Und er wird verschleppt, wird dort ausgebildet, er wird immer wieder verraten und durch Höhen und Tiefen seines Lebens wird er dann zum wichtigsten Beamten in drei verschiedenen Königreichen. Was haben alle diese drei gemeinsam? Wie schaffen sie es, Berufung zu leben? Bevor sie ihren Beruf, also ihre berufliche Tätigkeit, wenn man das so sagen kann, lebten, da lebten sie ihre Beziehung zu Gott. Bevor alles startete, verband sie eine tiefe persönliche Beziehung zu Gott. Eine Beziehung als Kind mit dem himmlischen Vater. Eine Beziehung, die ihnen sagte, auch wenn dein Umfeld dich nicht will, Gott sagt, ich will dich. Und ein tiefes Bewusstsein aus dieser Beziehung zu Gott, dass Gott sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Wo lebten sie diese Beziehung zu Gott? Alle drei von ihnen. Sie lebten sie da, wo sie keiner sah, wo sie ganz alleine waren. David, der auf dem Feld war, wo sich keiner um ihn kümmerte, wo er anfing mit Gott Gemeinschaft zu haben. Josef in einem Verlies, in einem Gefängnis, wo er Gottes Stimme hörte, ihn bat, ihn anflehte, dass er ihm Träume des Königs erklärte. Daniel in seiner Kammer, ganz alleine, für sich selbst. Da, wo sie keiner sah, lebten sie Beziehung zu Gott. Da, wo sie etwas kostete, da, wo Druck da war, Josef, der im Gefängnis saß, David, der bedroht, mit dem Tode bedroht wurde, Daniel, dem angedroht wurde, wenn du nicht Gottes Stimme sagst, wirst du und viele andere sterben. Da, wo sie etwas kostete, suchten sie die Beziehung zu Gott. Und letztlich erinnerten sich alle drei immer wieder daran, was Gott zu ihnen gesprochen hatte. Sie hielten daran fest, dass Gott ihr Versorger ist und sie das nicht alleine machen mussten. Und so erlebten sie alle drei krasse Krisen auf ihrem Weg in die öffentliche Sichtbarkeit, in ihren, was wir vielleicht schlussendlich ihren Beruf nennen würden. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, für tot erklärt, der in seinem Leben zu Unrecht beschuldigt wurde für Straftaten, die er überhaupt nicht begangen hat, der lange im Gefängnis vergessen wurde, hielt daran fest, dass Gott ihm sagt, vor dir werden sich eines Tages Menschen verbeugen. Oder David, als Junge zum König gesalbt, noch nicht gekrönt, aber dieses Versprechen von Gott bekommen, aus dir will ich einen Vater für eine ganze Nation machen. Nach seinem Kampf mit Goliath wird er gefeiert, erhoben und wenig später verfolgt, ausgestoßen. Er wird wieder als König geachtet. Er bringt Frieden seinem Volk, aber dann wieder verfolgt, von der eigenen Familie und zum Schluss geachtet. Oder die Geschichte von Daniel, ich habe es gesagt, als kriegsgefangener Teenager in ein fremdes Land gebracht, dann mit dem Tod bedroht, wieder erhöht, verraten, zum Tode verurteilt, aus dieser Löwengrube gerettet und wieder erhöht. Was haben alle drei gemeinsam? Sie halten an den Versprechen fest. Entschuldigung, das schräg zu schreiben ist nicht so meins. Sie haben eine Beziehung zu Gott und halten danach an den Versprechen von Gott fest. Berufung heißt nicht, dass wir keine Probleme haben werden. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Wenn wir diese biblischen Beispiele uns ansehen, dann scheint da sogar fast eine Garantie zu sein, dass Probleme kommen werden. Und das gilt für jede biblische Person, wo ich nachdenke, die sich an das hält, was Gott macht. Sie bekommen Probleme und das gilt sogar fast für jede Person, die ich so als geistliche Vorbilder in meinem Leben habe. Was lernen wir also für unsere Berufung? Das Erste, was wir lernen, ist, Berufung beginnt mit deiner persönlichen Entscheidung für Gott. Und deine Entscheidung für Gott und deine Berufung sind unabhängig davon, an dem Ort, an dem du gerade bist. Weil deine Berufung viel größer ist als das, was uns hier in diesen 80, 90 Jahren, 70, 60, ist egal, wie lange wir leben. Deine Berufung ist größer und dauert länger, als dein Leben hier auf der Erde ist. Deswegen ist es so entscheidend, dass du diese Beziehung zu Gott suchst, weit bevor du irgendwas suchst, was dich in deinem Leben versorgt. Das Zweite, was wir für Berufung lernen, Berufung ist dein Lebensthema. Deine Berufung endet nicht wie dein Beruf mit der Rente. Das ist so ein Ding, das haben wir in Deutschland so ein bisschen. Ne? Oh, nur so und so viele Tage, dann weiß gar nicht, wie viel, 27 Jahre, dann irgendwann schließe ich ab. Eckhart, noch 2 Jahre. Aber die Berufung endet nicht. Der Beruf endet. Aber unsere Berufung endet nicht. Wenn dein Beruf deine Berufung ist, dann hast du mit 67 ein großes Problem. Berufung hält fest an dem, was Gott über dich sagt. Auch wenn du Krisen erlebst. Und das Dritte ist, Berufung wird von Gott geehrt. Krisen bedeuten nicht, dass Gott dich fallen lässt, sondern sie provozieren eine nähere Abhängigkeit, ein noch näher dran sein an deinem Gott. Und deswegen ist es so zentral, dass wir an den Versprechen festhalten, dass wir uns an ihn wenden, dass wir nicht mit unseren Schwierigkeiten uns vor ihm verstecken und zu sagen, Mensch, wenn ich hier in die Gemeinde komme, geht es mir gut. Aber wenn ich Lobpreis mache, geht es mir gut. Sondern dass wir sagen, Gott, das, was mein Herz beschäftigt, meine Trauer, meine Schwierigkeiten, meine Krisen, meine Fehler, meine Schuld, ich bringe sie vor dich hin. weil ich daran festhalte, dass du mich versorgst. Letztlich wird die Treue zu dem, was Gott dir aufträgt, belohnt. Deine Treue ist das, was zählt. Und ich wünsche euch wie mir, dass wir jeden Tag unseres Lebens dazu nutzen, unsere Berufung zu leben. Ich freue mich besonders, wenn ihr in den nächsten 3 Monaten für Debbie und mich und die Familie betet. Während wir suchen, was Gott für uns für die nächsten Jahre vorbereitet hat. Ich bin total entspannt, tatsächlich. Und fröhlich, was Gott vorbereitet hat, weil ich weiß, er ist der Versorger. Er ist derjenige, der, wenn wir uns nach ihm ausrichten, der uns alles gibt, was wir brauchen. Und ich wünsche dir, dass egal in welcher Situation du dich gerade befindest, in deinem Leben Berufung erfährst. Berufung erfährst, dass Gott dich trifft, zu dir sagt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gewollt und weil ich dich will, habe ich einen Plan für dich. Ich will, dass du dein Leben in Fülle lebst. Und wie können wir das tun? Indem wir Menschen in die Beziehung zu Jesus einladen, indem wir weitererzählen. Vielleicht ein allerletzter Satz. Eine Sache, die mich manchmal nervt als Pastor, kann ich so sagen, ne? Kommt ein bisschen drauf an, was ich jetzt sage. Eine Sache, die mich nervt als Pastor, ist, wenn Leute denken, ich muss hier alle bekehren. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Weil die Wahrheit ist, dass Gott dir zutraut, anderen Menschen in deinem Umfeld von deiner Hoffnung zu erzählen. Und dass er mich hier dazu benutzt, vielleicht dir und neuen Leuten einige Impulse zu geben. Aber er traut dir zu, dass das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, nämlich geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, tauft die Menschen und lehrt sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe, dass er sagt, das ist deine Aufgabe, das ist deine Berufung. Und für den, der diese Berufung annimmt, sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das wünsche ich euch und mir. Ich wünsche mir, dass diese Vorbilder von Josef, David und Daniel Vorbilder für unser Leben werden. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir so dafür danken, dass du derjenige bist, der uns geschaffen hat. Und weil du uns geschaffen hast, haben wir Wert. Wir sind gewollt. Wir haben Würde. Und ich möchte dir so sehr dafür danken, dass wir das glauben dürfen und annehmen dürfen, dass das unsere Herzen heilt. Und ich danke dir, dass du einen Plan für unser Leben hast und dass es nicht einfach nur irgendein Leben ist, was wir leben, sondern ein Leben, was in Fülle und Gegenwart geschehen soll. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir uns nicht auf die falschen Sicherheiten, auf die Lügen dieser Welt einlassen, dass wir sagen, Mensch, wenn wir nur ein bisschen mehr Geld haben, sind wir versorgt. Wenn wir ein bisschen mehr zu sagen hätten, Macht hätten, dann wäre unser Leben einfacher. Oder ach, wenn wir Beziehungen hätten, wenn wir ja einfach alles hätten, so dass wir sagen, wir können darüber verfügen, wird es uns besser gehen. All das brauchen wir. Wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Versorgung, wir brauchen Beziehungen. Aber damit es uns zum Leben dient, brauchen wir das von dir. Du brauchst es geschenkt. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der sich nach dir ausstreckt. Vielleicht heute und in den nächsten Tagen so ganz besonders, wenn es in das neue Jahr hineingeht, dass wir dein Reden hören und dass wir erkennen, wenn wir Hoffnung von dir empfangen und diese Hoffnung weitergeben, erleben wir Bestimmung, die zu einem krassen Leben führt. So wollen wir uns einfach da reinstellen in das, was du vorbereitet hast, indem wir dir vertrauen, dass du es nur gut mit uns meinst. In deinem Namen, Jesus. Amen.